Deutschlandfunk Kultur. Fazit Spezial.
Mit Wladimir Balzer. Herzlich willkommen heute aus Barcelona. Eine Stadt voller Touristen, voller Energie, voller Bewegung, wie wir hier gerade auch ein bisschen im Hintergrund hören. Bei der man sich fragt, braucht sie noch mehr Besucher, braucht sie noch mehr Aktivitäten von außen? Wir sind hier bei der Kunstbiennale Manifesto, die sich entschieden hat, die immer wieder an verschiedenen Orten ist, die sich diesmal entschieden hat, nach Barcelona zu gehen, um genau eben auch das zum Beispiel zu thematisieren, den Übertourismus, die Überlastung, die ökologische Überlastung, auch die soziale Überlastung dieser Stadt und dieser Region. Und eine Manifesto, die sich eben nicht nur auf die Stadt selbst konzentriert, sondern eben auch auf die Umgegend. Insgesamt 11 verschiedene Städte im Großraum Barcelona sind hier mit dabei, 16 Spielorte. Und wir sind hier bei dieser Manifesto und haben uns schon umgeschaut in den letzten Tagen, haben Gespräche geführt, machen einen Rundgang, erzählen davon, was es hier alles zu sehen und zu hören gibt. 90 Künstler insgesamt bietet diese Ausstellung auf. Wir sind hier an einem etwas ruhigeren Ort. In einem ehemaligen Verlagsgebäude, Gustavo Gili Verlagsgebäude, ein Verlag, der umgezogen ist, der hier in einem 50er-Jahre-Bau früher immer war. Und ich freue mich auch, dass bei mir ist Laura Wort, Kunstkritikerin aus unserer Redaktion. Hallo Laura.
Hallo.
Konntest du eigentlich den Überblick behalten über all diese verschiedenen Spielorte? Das sind ja teilweise Orte, die 30, 40 Kilometer von der Innenstadt von Barcelona entfernt sind.
Du hast es gerade schon ganz schön gesagt, dass es eben diese ja viele Zahlen, 11 Städte, 90 Teilnehmerinnen, 16 Ausstellungsorte. Aber man kann sich an drei Hauptausstellungsorten eigentlich ganz gut entlang hangeln. Das sind einmal die Three Chimneys, drei Schornsteine. Das sind drei riesige Industrieschornsteine, was einer der Hauptspielorte ist, der sehr beeindruckend ist. Dann gibt es ein altes Kloster aus dem 11. Jahrhundert und ein weiteres modernistisches Gebäude, die Casa Gomis, die normalerweise nicht für die Öffentlichkeit zugänglich ist, aus den 1960er Jahren. Und an diesen drei Orten fächert sich das Ganze ganz gut auf und das kann man als Anhaltspunkt ganz gut nehmen.
Und die haben wir auch besucht. Haben dort unter anderem mit Annelies Brockmann gesprochen, mit der wir nochmal ausführlich reden werden. Aber ich habe sie eben danach gefragt, jemand, der eben seit Jahren auch in Barcelona lebt, Forscherin ist, diese Manifesta beraten hat. Warum es eigentlich so ist, dass zum Teil viele Bewohnerinnen und Bewohner dieser Stadt Barcelona verlassen?
Many friends of mine are considering leaving the city. Many of them would like to stay but can't because of housing crisis and other factors. So it's a drama actually. It's really a drama.
Viele ihrer Freunde, sagt sie, denken sehr darüber nach, Barcelona zu verlassen. Sie selbst hat die Stadt auch schon verlassen, gerade weil es auch sehr teuer geworden ist, hier zu leben. Und wir haben es gehört, es ist ein richtiges Drama. Eines der Themen, die auch natürlich Hedwig Fein beschäftigt, eine Frau, die diese Kunstbiennale Manifesta, die an verschiedenen Orten schon war, Zürich, Palermo, Pristina und übrigens in 2 Jahren auch im Ruhrgebiet ist, die sie mitgegründet hat, die Initiatorin ist, die ein bisschen so ja, the brain dieser Manifesta ist und die jetzt hier bei uns steht. Hallo Frau Fein.
Guten Abend. Darf ich eine bitte vielleicht eine kleine Korrigierung machen, weil wir sehen uns selbst nicht mehr wie eine Kunstbiennale, weil es ist seit sehr langer Zeit schon Architektur, Urbanismus, Sozialsituationen, wissenschaftliche Kenntnisproduktion, aber auch, dass die Biennale vielleicht eine ganz andere Recherche macht. Und ich denke, Kunst ist eine der Seiten, vielleicht, es gibt noch immer Ausstellungen, aber es gibt auch sehr viele andere Sachen, die die Besucher vielleicht nicht sehen, aber die in die Entwicklungsprozesse nach der Eröffnung irgendwo stattfinden. Und wir sind in die Gustavo Gili, das ist eine richtig super berühmte Publishing House. Und hier gibt es eine der mehr wissenschaftlichen Projekte von Manifesta. So, was ist passiert, wenn wir angekommen sind in Barcelona, weil wir Nomaden sind? Was passiert hier? Wo sind wir? Und was sind richtige Fragen?
Ja, das werden wir auf jeden Fall noch besprechen. Und da sind wir schon mittendrin eigentlich in einer Grundfrage, die sich, glaube ich, viele stellen tatsächlich. Inwieweit ist das eigentlich noch eine Kunstausstellung? Inwieweit ist es auch ein Stadtentwicklungsprojekt? Weil wir das ja auch an verschiedenen Orten, zum Beispiel in Pristina im Kosovo, von wo wir auch gesendet haben, hier mit Fazit der Kultur vom Tage, oder Palermo, von dort haben wir auch gesendet, immer wieder erlebt haben, dass bisher ungenutzte Orte neu entdeckt werden, wiederbelebt werden, dass der Versuch gemacht wird, auch mit den Communities vor Ort zu arbeiten, wo die Kunst ein bisschen zurückgedrängt wird. Heißt das, dass es die Manifesta, wie Sie sie verstehen, dass es vielmehr fast schon ein politisches, soziales Projekt ist?
Nein, das denke ich auch nicht. Wir sind keine politische Partei. Aber wir stellen uns die Fragen, die sehr viele Bürger sich stellen. Und was ist der Schönheit in diesem Projekt, dass wir eingeladen werden, jedes 2 Jahre irgendwo in Europa, die ganze politische, sozial, ökologische, gesellschaftliche Situation zu recherchieren, von der Augen jedes 2 Jahre eine neue Stadt. So we're looking through the eyes of a city to the rest of the world und Europa natürlich in eine globale Situation. Wir können uns darüber auch nicht mehr allein auf die Kunst konzentrieren, aber wir recherchieren viel mehr, was passiert, wenn Manifesta in eine Stadt kommt und welche neue Methodologien und Modellen können wir uns entwickeln, dass wir irgendwo etwas anders machen können, dann die Museen, der Galerien, die schon immer da sind. So, was hier passierte, ist, dass 4 Jahre bevor die Eröffnung auf diese Manifesta,
das sind ja mal lange Recherchearbeit.
Lange Recherchearbeit. Und der berühmte Bürgermeisterin, Ada Kalau, hat uns gefragt, und das ist ein Thema, das vielleicht auch in Berlin oder in Düsseldorf gestellt wird. Was passiert, dass es in sehr vielen Städten die kulturellen Museen, Operahäuser, die sind alle konzentriert im Zentrum der Stadt, weil meine Bürger wohnen im Umfeld. Und die Bürger, die haben nicht immer zu gleichen Zugang zu dieser kulturellen Institution. Und kann die Manifesta neue Gedanken, ein neues Ökosystem entwickeln, dass wir vielleicht wie ein Experiment die Städte in die metropolitane Region miteinander verbinden, aber auch nachdenken, wie die eine Verstärkung ihren Position in die kulturelle Landschaft, weil natürlich in Barcelona kennen wir die großen Museen, das Picasso-Museum, der MACBA, der CCCB, aber es gibt so viele unglaublich interessante Standorte. Das Zentrum von Barcelona und die Region ist nicht der Ramblas, das Zentrum ist
die große Hauptstraße. Ramblas muss man kurz erklären, eine der große Avenues.
Ja, der Massatourismus konzentriert auf diesen Platz. Aber das Zentrum, wenn man eine Kompasse nimmt, dann ist das Zentrum der Three Chimneys, der Tres Chimeneas. Und es ist
dieses alte Kraftwerk, muss ich kurz erklären, was Laura Wurth auch schon kurz erwähnt hatte, einer der zentralen Spielorte, ein altes, entkerntes Kraftwerk mit 3 sehr, sehr hohen Schornsteinen, 200 Meter hoch, überall zu sehen.
Und in der Vortrajektory von diesem Manifesta haben wir mit 200 Bürgern gesprochen und wir haben darüber nachgedacht, was kann Manifesta tun, was nicht die lokalen Museen machen. Wir haben recherchiert, was sind die dringendsten Probleme, das heißt Balancing Conflict.
Was haben Sie über den Geist von Barcelona und der Gegend gelernt? Was nehmen Sie mit aus all diesen Jahren der Arbeit hier?
Eine der wichtigsten Sachen, und ich hoffe, dass die Besucher, die nach Manifesta kommen, auch die Gustavo Gili besuchen, weil es gibt hier 3 Archive. Und eine der Archive,
das Verlagsgebäude, ehemalige Verlagsgebäude, in dem wir sind.
Ja. Genau. Und eine der Archive ist über die Geschichte von radikalen Bildern in der Periode von den Civil War und die Franco- und Post-Franco-Periode. Und was ich gelernt habe, dass es hier eine radikale Demokratisierung hat stattgefunden und dass es hier umgeht, so wie kann man zusammenarbeiten, um eine Gesellschaft herzustellen, wo jemand sein Wort oder sein Gedanke hinzusetzen. So diese Demokratisierung haben wir auch eingewurzelt in diese Manifesta.
Ja, ja.
Und das heißt zum Beispiel, dass wir nicht eine Person haben, ein Kurator oder wie wir das nennen, ein Creative Mediator, aber wir haben sehr viele Ebenen, professionelle Untersucher, Kuratoren und Ökologen, Biologen eingeladen, um zusammen dieses Projekt zu entwickeln. Ich denke, für die Nachhaltigkeit ist es besser.
Hedwig Ferien, jetzt weiß ich gar nicht, wie ich Sie verabschieden soll. Direktorin, Leiterin, Initiatorin dieser Manifesta.
Ist alles klar. Ja. Ist alles
stimmt alles.
Gleich.
Alles gleich. Ich danke Ihnen sehr für das Gespräch und wünsche noch viel Erfolg in den nächsten 12 Wochen. Dankeschön. Teil der künstlerischen Leitung dieser Manifesta in Barcelona ist Felipa Oliveira, mit der ich auch gesprochen habe, die sich künstlerische Mediatorin nennt. Wir haben es gerade gehört. Also Kuratorin, Kurator, der Begriff ist hier nicht opportun bei dieser Manifesta. Und wir haben sie gefragt, wie sie letztlich auch mit herangegangen ist an die Auswahl der Künstler.
Actually, that was very important for us to have several artists that were very, very young.
Für uns war es wichtig, einerseits sehr junge Künstler dabei zu haben und andererseits etablierte Künstlerinnen, wie zum Beispiel Jeremy Della, Mike Nelson oder Judy Chicago. Künstler, die bekannt sind und eben Unbekannte. Aber auch Stimmen, die es schon längst in der Kunstwelt gibt, die aber aus verschiedenen Gründen kaum beachtet werden, wie zum Beispiel Annette Barcelot, eine Künstlerin über 80, die nur in der Schweiz bekannt ist, aber unfassbare Sachen macht. All diese Stimmen wollen wir zusammenbringen.
So mixing and balancing all of this is what we try to do.
Felipa Oliveira von dieser, ich wollte Kunstbiennale sagen, aber irgendwie ist es dann doch keine Kunstbiennale. Auf jeden Fall ist es die Manifesta hier in Barcelona. Wir senden Fazit die Kultur vom Tage direkt von hier aus einem der zentralen Spielorte. Insgesamt sind es ja 16 verteilt über die gesamte Region von Barcelona. Gustavo Gili Verlagshaus, hier sind wir in diesem 60er-Jahre-Bau, diesem strengen Bau, der auch schon Architekturpreise bekommen hat. Laura Wurth ist ja bei mir, Kunstkritikerin bei uns aus dem Haus. Und ich glaube, wir müssen die Begrifflichkeiten ändern. Ne? Kunstbiennale, es ist eigentlich keine Kunstbiennale. So habe ich das verstanden, so habe ich Hedwig Ferien verstanden.
Naja, man kann sagen, man kommt hierher als Ideengeber eigentlich auch ein Stück weit. Ne? Also die Manifesta versteht sich schon so, dass sie sich angucken, was passiert in den Städten, wo gibt es Probleme, wo können wir angreifen quasi. Und dieses Gebäude, in dem wir sind, repräsentiert das eigentlich sehr, sehr schön. Weil, wie du schon meintest, Verlagsgebäude bis vor ein paar Jahren. Und dann sind die ausgezogen hier und hier war ein Amazon-Hub drin. Das heißt, hier wurden einfach Pakete drin gelagert. Und 2021 hat die Stadt unter der gleichen Bürgermeisterin, die die Manifesta in die Stadt geholt hat, dieses Gebäude zurückgekauft, um hier draus eben ein kulturelles Zentrum zu machen. Und das ist wahrscheinlich genau das, was man hier auch ein bisschen mitnehmen kann. Dieses nicht kommen und was Neues machen, sondern Dinge, die es schon gibt, neu denken. Ganz im Sinne von diesem Wachstum minimieren und Dinge, ja, die schon da sind, vielleicht einfach auch nochmal neu betrachten. Und es geht natürlich besser, wenn man von außen kommt und nochmal reinguckt. Was wir als Besucher aber letztendlich natürlich sehen, ist immer noch Kunst und irgendwie dann doch auch eine Kunstbiennale. Und vielleicht muss man die Kunst in dem Fall dann als einen Türöffner verstehen.
Gut, also versuchen wir mal, diesen Arbeitsbegriff Kunstbiennale weiter zu verwenden, auch wenn er nicht hundertprozentig abdeckt, was bei dieser Manifesta zu erleben ist. Wir haben es schon erwähnt, den Überblick über diese verschiedenen Orte zu behalten, ist gar nicht so einfach, wenn man hier neu hinkommt. Aber es gibt natürlich im Netz da wirklich gute Beschreibungen, es gibt einen Katalog, man kann sich so ein bisschen einen Überblick verschaffen. Aber so ganz einfach ist es nicht. Wir als Journalisten hatten das Privileg, tatsächlich mit einem Bus an die verschiedenen Orte gefahren zu werden. Wenn man aber hierher kommt, hat man schon mal so ein bisschen den öffentlichen Verkehr, den man nutzen muss und andere Dinge. Wenn man jetzt diese Orte alle miteinander in Verbindung bringt, Laura, siehst du da wirklich eine Verbindung? Oder sind das so einzelne Hotspots, die sozusagen für sich stehen?
Ich glaube, da werden wir gleich wieder unserer eigenen, dann irgendwie doch kunstbiennalen, geschulten Herangehensweise überführt. Weil ich glaube, man darf gar nicht so da rangehen und sagen, ich muss jetzt alles davon gesehen haben. Weil in manchen Spielorten, du erinnerst dich, da geht man rein, es ist ein interessantes Gebäude, da ist dann eine einzige Arbeit. Deswegen, so muss man das vielleicht gar nicht denken und man muss vielleicht auch denken, dass das gar nicht unbedingt für so ein Kunstpublikum, was heranreist und dann eben wieder geht, gedacht ist, sondern wirklich für die Leute vor Ort. Das heißt, man ist, wenn man denn dann doch kommen sollte, am besten damit beraten, sich diese drei Hauptorte rauszusuchen. Und da, finde ich, wird man dann wirklich durch die Geschichte Barcelonas zum einen geführt, an Orte geführt, die man wirklich sonst nicht sehen würde. Dieses Kloster aus dem 11. Jahrhundert ist wahnsinnig beeindruckend. Die Casa Gomez, über die wir ja auch noch sprechen werden, dieses Gebäude aus den 1960er Jahren, ist wirklich ein Ort, an dem alle Themen kulminieren, um die es hier eigentlich geht. Verdrängung, ökologische Probleme, Ausweitung, Wachstum und was das macht und wie sich das auswirkt. Also dementsprechend, da kann man sehr gut durchkommen.
Und dann natürlich dieses Kraftwerk, das wir jetzt schon öfter erwähnt haben, das eigentlich wie so eine Art Industriekathedrale. 200 Meter hoch sind diese Schornsteine. Also wirklich beeindruckend, wie sie da nach oben zulaufen, dort stehen und komplett entkernt mal zu einem riesigen Betonkorpus, der jetzt eben geöffnet worden ist. Erstmal ist es die Manifesta drin mit verschiedenen Kunstwerken. Wir haben Diana Scherer getroffen. Sie ist dort ausstellende Künstlerin in diesen Three Chimneys und sie hat beschrieben, was diese Gegend dort ausmacht.
Das war eine ganz arme Gegend hier. Damals, wo das gebaut wurde, haben die sich wirklich dagegen versetzt. Und ich kann mir vorstellen, wenn die Leute auch jetzt die Möglichkeit haben, reinzugehen und es zu benutzen, dass das schon was Schönes hat, dass das eine kulturelle Bestimmung kriegt. Es ist wichtig, dass es auf jeden Fall probiert wird.
Diana Scherer, von der werden wir gleich noch mehr hören. Aber erstmal vielleicht, Laura, zu dem, was wirklich einfach optisch wahnsinnig beeindruckend ist, im oberen Teil dieses Kraftwerkes, diese langen Stoffbahnen von Azad Raza. Ne? Toll, wirklich. Also wie die auch vom Wind, vom Meer bewegt werden. Ne?
Ja, die größte Herausforderung war gar nicht, diese wirklich meterlangen Stoffbahnen dort zu installieren, sondern die Fenster aus diesem Gebäude, was vor diesen Schornsteinen ist, rauszubekommen. Das sind wie so Butzenscheiben und es sind wahnsinnig viele und die dort rauszukloppen eigentlich, sodass der Wind in das Gebäude reinfahren kann und diese Stoffbahnen zum Schweben bringt. Und ja, als würden so Geister eigentlich dort reinfahren und als würde die Natur sich das so langsam wieder zurückholen. Das ist einer der Momente, wo sich das dann wirklich total verdichtet als Thema und so ein, es ist ein bisschen abgenutzter Begriff, aber wirklich poetisch wird.
When I first came, which was in November, the space felt very closed and very much like it was trying to kind of defend itself from the forces of nature outside. And I was very interested that here we are right on the Mediterranean where you have the Scirocco, or in Catalan, the Xaloc, the wind from North Africa that blows across the Mediterranean. So,
als er diesen Ort zum ersten Mal gesehen hat, berichtet er, dachte er, wie sich alles verschließt gegen das Meer und den Wind, gegen den nordafrikanischen Scirocco.
Right now, because each of these cloths is like a dancer, and until we see what their style of dance is as individuals, we won't know how to choreograph the whole company.
Und diese Stoffe? Hier sind wie Tänzer, die eine Choreografie ergeben, sagt er. Es ist ein laufender Prozess und nichts Statisches. Also wirklich eine sehr poetische Arbeit, der man sich unbedingt aussetzen sollte. Und diese Stoffbahnen erinnern natürlich auch wiederum an etwas, was diese Gegend hier jahrzehntelang geprägt hat, was hier im Moment keine Rolle mehr spielt, nämlich die Textilindustrie. Und das ist etwas, was auch andere Künstlerinnen und Künstler inspiriert hat.
Genau, ich habe Diana Scherer getroffen, die quasi aus Erde ein Textil gemacht hat. Und dieser Grasteppich eigentlich hängt in diesem Kraftwerk jetzt auch.
Hallo, mein Name ist Diana Scherer. Ich habe einen ganz großen Teppich von Wurzeln wachsen lassen und von Gras. Die Wurzeln, die sind durch mich manipuliert zu einem großen Muster. Ich nenne das ein Textil. Ich habe echt probiert, um ein Textil zu weben von den Wurzeln. Das ist eine Technik, die ich vor 8 Jahren mir ausgedacht habe. Und so ganz langsam von kleinen Formaten bis zu diesem riesigen Format von 14 Metern bei 3 Metern. Und es ist ein Auftrag von der Manifesta. Also ich habe es wirklich für diesen Raum hier, die Three Chimneys, wachsen lassen. Das ist auf dem Boden und dann ganz hoch bis zum ersten Stock wächst, könnte man beinahe sagen, was hängt eigentlich. Weil es ein Auftrag ist, habe ich mich auch vertieft in die Textilindustrie von Barcelona und vor allem dem Hintergrund, also der History. Und habe mir dann die Stadt gut angeguckt vor einem Dreivierteljahr. Und was mir dann aufgefallen ist, der große Architekt Gaudi, der benutzt ja für Knochen und Rückengrade. Er benutzt das Rückengrat zum Beispiel von einem Drachen in einem seiner Villas. Und das hat mir sehr gut gefallen, weil ich auch sehr viel mit organischen Formen arbeite. Hier sieht man organische Formen von Pflanzenzellen, vom Rückengrat und noch zum Beispiel das Honeycomb von Bienenwaben. Aber Gaudi ist sehr unterstützt durch Goel. Das war damals ein ganz reicher Textilmagnat. Der hat wirklich unglaublich viele Textilfabriken auch hier in Barcelona gehabt. aber ist so reich geworden durch den Sklavenhandel in Kuba. Und das hat mir eigentlich ganz gut gefallen, um dann das Rückengrat von Gaudi, ja, der davon profitiert hat, vielleicht nicht so bewusst, das war natürlich ganz deutlich eine ganz andere Zeit, das ist mir schon deutlich, habe ich hier eigentlich diese Rückengräter hier eingesetzt und die haben eigentlich beinahe frauliche Formen wie ein Korsett. Und das Korsett verweist zu den Kleidern, die damals produziert wurden, von der Baumwolle aus Kuba, aber auch das Korsett, was ich eigentlich meinen Wurzeln vorlege. Meine Wurzeln wachsen eigentlich auch in den Korsett, das sind Schablonen.
Und man kann ja denken, oder es gibt ja mittlerweile auch schon Kleidung zum Beispiel aus Hanf. Und wenn man jetzt quasi über die Geschichte der Textilindustrie so nachdenkt, dann könnte die Zukunft der Textilindustrie in der Pflanze liegen, um irgendwie in dem Thema zu bleiben?
Genau, das ist eigentlich weiter. Wir haben angefangen, habe ich ja von der History, diese Geschichte mit dem Sklavenhandel. Aber es geht ja die Arbeit, wenn man sich die anschaut, im Grunde kommt die dann zusammen und dann sieht man da eigentlich mehr das in der abstrakte Form. Und die Idee ist eigentlich, dass es die Basis ist, die in meiner Arbeit ist es möglich, vielleicht, dass wir in der Zukunft unsere Textilien in der Erde wachsen lassen können?
Also mit dem Rückengrat ist natürlich die Wirbelsäule, also das Rückgrat gemeint, was eben diese weibliche Form in der Form dieser Erde, dieses Teppichs ergibt.
Das alles also in einem der zentralen Spielorte, in diesem wirklich monumentalen ehemaligen Kraftwerk, was jetzt entkernt ist. Man muss wirklich sagen, fast direkt am Meer steht in Barcelona. Fazit, die Kultur vom Tage von der Manifesta, dieser Kunstbiennale. Wir zeichnen diese Sendung auf am Sonntagnachmittag und die ist natürlich jederzeit zu hören, auch als Podcast, ist ja klar. Laura Wurth ist bei mir, Kunstkritikerin aus unserer Redaktion. Versuchen wir doch mal ein bisschen auch uns umzuschauen, noch auch jenseits vielleicht dieser Orte, die wir gerade schon erwähnt haben. Es ist ja eine sehr weit gefächerte Biennale an verschiedenen Orten. Und immer wieder fragt man sich, solche Biennalen sind ja zum einen gut dafür, neue Werke zu zeigen, die es woanders noch nicht gab, dass nicht einfach irgendwas recycelt wird, was es woanders schon zu sehen gab. Vielleicht auch mit bekannten Namen, die eigentlich gar nicht mehr eine Biennale brauchen oder sozusagen ein Fenster zur Öffentlichkeit brauchen, sondern eher vielleicht jüngere Künstlerinnen und Künstler zu fördern, denen eine Möglichkeit zu geben, die auch zu beauftragen mit neuen Werken, die wirklich noch richtig hungrig sind. Wie ist hier das Verhältnis tatsächlich gelungen zwischen dem Etablierten und dem Jungen?
Also ich würde sagen, viel von dem, was wir schon angesprochen haben, altes neue Denken, ist tatsächlich zu sehen. Es gibt viele Arbeiten, die man kennt und die einfach in den letzten 10 Jahren entstanden sind und sich mit den Thematiken aber befassen. Da sieht man zum Beispiel eine Videoarbeit von Julien Chaillère, wo es um Abholzung geht. Also da geht es darum, dass ein großer Wald abgebrannt wird. Das ist ein sehr, sehr optisch und ästhetisch sehr schönes Video, aber es ist keine neue Arbeit. Und dann gibt es aber natürlich auch immer wieder ein paar Neuproduktionen und darum geht es dann bei so Biennalen ein Stück weit natürlich auch. Aber der Kunstbetrieb muss sich natürlich immer auch ein bisschen selber an die eigene Nase fassen und sich fragen, dieses höher, schneller, weiter. Machen wir das immer weiter? Finanzieren wir immer weiter? Gibt es immer mehr neue Kunstwerke, die an neuen Orten gezeigt werden? Und dann macht sich wieder so eine Kunsthorde auf den Weg und jeder steigt ins Flugzeug und jeder mietet einen Mietwagen. Das sind Fragen, die sich Museen ja auch die ganze Zeit überstellen. Wie ökologisch sind wir? Wie ökologisch können wir sein? Wie können wir in der Zukunft klug handeln? Und natürlich ist es ein bisschen so, dass man sich sagen muss, gut, vielleicht müssen wir nicht zu den Kunstwerken fahren, sondern die Kunstwerke kommen zu uns. Und da wird natürlich dann viel zu sehen sein, was man vorher schon mal kannte vielleicht. Und ehrlicherweise muss man sagen, wenn man da nicht knietief drinsteckt in dem Betrieb, dann kannte man das vielleicht vorher auch nicht. Und es gibt dennoch eine beeindruckende Anzahl an Neuproduktionen, wie eben gerade schon erwähnt, zum Beispiel von Azad Raza und an diesen Three Chimneys, einer der Hauptspielorte, der ist aber am zentralsten in der Stadt gelegen. Und da findet eine künstlerische Verdichtung statt, die man, finde ich, sonst so ein bisschen vermisst hat, weil dort wirklich viele beeindruckende Neuproduktionen auch zu sehen sind, die sich mit Ökologie beschäftigen, die sich mit Pflanzen beschäftigen. Ugo Sgarvi hat eine Installation gemacht, wo er Pflanzen in ein Gewächshaus gesperrt hat, die eigentlich von dieser Powerplant, also von diesem Heizkraftwerk, hätten weggenommen werden müssen, um auf Kontamination untersucht zu werden. Und der hat die in einem Indoor-Gewächshaus jetzt weiter wachsen lassen und beobachtet die zum Beispiel ganz genau. Und das ist ein Ort der Verdichtung.
Man kann ja auch auf Entdeckungstour gehen und wie gesagt, wir haben es auch von Hedwig Heyen, der Leiterin dieser Manifesta, gehört, dass es eben auch um die Bürgerinnen und Bürger vor Ort geht, dass die auch da aktiv werden können und sich da auch vielleicht mit ihrem eigenen Ort noch stärker auseinandersetzen können. Ein Ort hier hier in Barcelona oder in der Gegend von Barcelona, der natürlich auch sehr stark geprägt war, wie gesagt, von der Textilindustrie, die irgendwann abgewandert ist, aber die eben auch natürlich gerade vielen Frauen auch einen Job gegeben hat. Lara Schnittke haben wir getroffen, Künstlerin, die hier ausstellt bei dieser Manifesta in Barcelona, und zwar hier in diesem Gebäude, in dem wir gerade sind, das Gustavo Gilli Verlagshaus. Und sie hat tatsächlich Schornsteine, die zu diesen Textilindustriewerken gehört haben, verkleiden lassen mit einer Textilhülle.
I started to notice that all these chimneys were still standing around, like the most of the textile factories were totally broken down.
Mir ist aufgefallen, dass von den Textilfabriken oft nur die Schornsteine übrig geblieben sind. Die Nachbarn wollten sie behalten als Teil ihrer Identität. Aber irgendwann waren das so seltsame Monumente ohne Kontext, und so haben sich Gruppen von Frauen zusammengefunden, um sich diese bis zu 35 Meter hohen Riesen zurückzuerobern.
Yeah, so for the chimneys we paired these giant banners. These chimneys are like 30, 40 meters tall, really big. So the basic concept I made was these giant banners with a kind of a skirt on the top.
Also haben wir ihnen eine Art Rock verpasst, der ein bisschen wie tibetanische Fahnen im Wind flattert. Dazu Texte auf riesige Stoffbahnen genäht aus recycelten Stoff mit Slogans wie zum Beispiel Frauen sind gemeinsam stärker.
And this one is women are stronger together. And the women used all recycled fabrics to embroider those letters.
Wichtig war mir dabei, dass wir das wirklich in Handarbeit machen und uns dabei kennenlernen und miteinander austauschen.
And can talk and share a lot of ideas. So that's quickly how it goes, yeah.
Lara Schnittke also, die hier vertreten ist bei dieser Kunstbiennale Manifesta. Das erinnert mich natürlich auch an eine Arbeit, die in diesem ehemaligen Kraftwerk zu sehen ist, wo eine große Schrift, eine große Leuchtschrift zu sehen ist, auf der steht tatsächlich When Women Strike, the World Stops.
Das ist von dem Kollektiv Clairefontaine, die den Titel der diesjährigen Venedig-Biennale Strangers Everywhere geliefert haben. Also da gibt es dann doch durchaus auch Querverbindungen zu anderen Kunstbiennalen.
Auch das sehr beeindruckend bei dieser Manifesta. Fazit, die Kultur vom Tage. Wir zeichnen an diesem 8. September nachmittags, Sonntagnachmittag auf, hier direkt von dieser Kunstbiennale, die bis Ende November zu erleben ist an vielen verschiedenen Orten, die weit über Kunst hinausgeht, sondern auch viele soziale, politische, gesellschaftliche Themen aufgreift und die eben auch, Laura Wurth, tatsächlich auch die Communities zwangsweise natürlich mit einbinden muss und die Bürgerinnen und Bürger mit einbinden muss, wie so eine Art soziales Projekt letztlich. Ist das ein Konzept, was funktionieren kann?
Also man sieht, es geht viel um Textil, man greift diese Textilfrage, eine Industrie, die der Motor dieser Region eben für eine ganze Weile war, auf. Zum Beispiel eben Lara Schnittke, die ganz viel gewebt hat mit den Leuten. Es gibt noch ein weiteres architektonisches Projekt, wo auch nochmal gewebt und gestickt, also man hat Stickmuster nachgeknüpft aus Fischergarn und stellt sich halt natürlich die Frage, wie kann eine Stadt aussehen, weil wenn wir uns das angucken, gab es nie einen größeren Wandel in dem, was eine Stadt eigentlich ist seit der industriellen Revolution, wenn wir uns die Digitalisierung angucken. Deswegen kommt es natürlich zu einem wirklich sehr klugen Zeitpunkt, diese Fragen zu stellen.
Und dazu gehört auch noch ein Bürgerkriegsbunker, der geöffnet worden ist, um dort Zugang zu gewinnen. Auch vielleicht eine interessante Entdeckung. Ich habe das gesehen in einer der Städte hier drumherum, als dort die Künstler ihre Arbeit gezeigt haben, in diesem ehemaligen Bunker. Da ging es um Kriegsspiele. Dass Bürgerinnen und Bürger sich da drum versammelt haben und gesagt haben, was ist hier los? Plötzlich wird hier was geöffnet. Kann man da rein? Kann man sich das angucken? Und das bringt uns letztlich natürlich immer wieder zu Grundfragen, was diese Region hier beschäftigt, die eben auch stark geprägt ist von einem immensen Wachstum, von Übertourismus, wir haben am Anfang schon darüber gesprochen, von letztlich auch vielen sozialen, ökologischen Problemen, die daraus erwachsen und die eben auch solche architektonischen Highlights wie die Casa Gomez bedrohen. Susanne Burkhardt hat sich in der Casa Gomez umgeschaut.
Was für eine Idylle. Ein riesiger Garten, kunstvoll angelegt vom Architekten Antoni Bonet Castellana für Ricardo Gomez Cerdanos und seine Frau Ines Bertan Mata. Versteckt gelegen in einer Lagune namens La Ricarda, darauf ein spektakuläres Wohnhaus erbaut in den 50er Jahren im Stil der Moderne in Strandnähe. Damals ein Ort für Kontemplation, für Poesie und Kunst, ein Treffpunkt für die kulturelle Szene Kataloniens und der Avantgarde-Bewegung. Beatrice Gomez, eine betagte, aber jugendlich wirkende ältere Dame, ist eine von 6 Nachfahren der Erbauer und erinnert sich.
So we live in Barcelona, but here we came every weekend and every holidays and every all the whole summer.
In jeder freien Minute sei sie mit ihrer Familie hier gewesen, in einem Haus, das durch seine moderne Form fasziniert. Ein eingeschossiges Ensemble mit geschwungenen Dächern, Backsteinziegeln, die von Glasbausteinen durchsetzt sind in verschiedenen Farben und die teils in Bögen verlaufen, großzügig verglaste Wände, die das Innen und das Außen verbinden und deren Holzläden die Sonne abhalten. Die Möbel dazu passend, ein architektonisches Meisterwerk und ein Schmuckstück, das seit Jahren leer steht. Denn da, wo früher Grillen und Vögel zu hören waren, da donnert heute im Minutentakt der Lärm von startenden Flugzeugen durch die Idylle. Der einst entfernte Flughafen ist nach seiner Expansion inzwischen der direkte Nachbar geworden.
When you go out, you can see all the planes, they take off. The landing is more in another place. But take off is here and then the noise is terrible. Today is quiet.
Heute, so Beatrice, sei es sogar verhältnismäßig leise.
We as family, we decide to keep it, but we need to do something, because otherwise we cannot pay.
Sie und ihre Schwestern laden zur bezahlten Führung durch das Haus oder vermieten es für Fotoshootings, denn das Ensemble zu erhalten kostet viel. Doch die Zukunft dieses ikonischen Ensembles sieht düster aus. Für ein Museum ist es zu weit ab vom Schuss und schon droht das Endgültige aus. Denn trotz vieler Proteste ist ein weiterer Ausbau des Flughafens geplant und der könnte das einzigartige Ensemble ganz verschwinden lassen.
Susanne Burkhardt war unterwegs in der Casa Gomez, dieser ganz besondere Ort, einer der wichtigsten Spielorte bei dieser Manifesta der Kunstbiennale und ein bedrohter Ort, wir haben es gehört. Dort habe ich Annelies Bruckmann getroffen. Sie ist Forscherin hier in Barcelona, hat sich jahrelang auch mit der Region dort beschäftigt. Jemand, der auch sich sehr genau anschaut, welche ökologischen Probleme es da gibt. Und die sind immens, wir haben es auch schon gehört. Ich habe sie zunächst gefragt, was das eigentlich für Konflikte sind, die hier aufeinandertreffen.
Physically speaking, the Ricarda Lake or marshes is going to be integrated in the amplification of the landing lanes for El Prat Airport.
Die Ricarda Lagune wird von der Erweiterung des Flughafens hier in Barcelona betroffen sein. Sie wird also verschwinden. Dann wird sie nicht mehr als Puffer zwischen dem Grundwasser und dem Meerwasser fungieren können und das Salz kann ungehindert ins Grundwasser eindringen.
Also these storms from the sea and also floods from land inwards towards the sea are expected to increase.
In der Folge wird es mehr Fluten und Stürme geben. Gebiete wie diese sind wie eine Art Jokerkarte, die man ziehen könnte, um die Folgen des Klimawandels zu beschränken.
So the big conflict is, do we want more people visiting Barcelona and planes landing here or do we want to preserve Barcelona?
Der Grundkonflikt aber ist, wollen wir mehr Besucher in Barcelona, die hier mit dem Flugzeug landen, oder wollen wir Barcelona schützen? Hier in diesem landwirtschaftlich wichtigen Gebiet haben wir zum Beispiel Artischocken. Aber die Felder werden nach und nach bebaut mit Wohnhäusern, Industriebauten. Wir sehen also hier, wie ein Areal, das wir zum Überleben brauchen, nach und nach zerstört wird.
Haben Sie den Eindruck, dass Kunst etwas bewirken kann in so einem Umfeld hier bei der Manifesta und dass vielleicht auch das langfristig Folgen haben könnte, dass sich was verändern könnte, dass lokale Politik in eine andere Richtung denken könnte?
So Manifesta is just starting now and life will tell. Life will tell, I have no expectations.
Die Manifesta beginnt ja erst und wir werden sehen. Was ich aber sicher weiß, Kunst kann ein Schlüssel sein, uns nachdenklich machen, uns helfen, komplexe Themen direkter zu behandeln und dabei eine neue Dimension in die Konfliktanalyse einbringen, nämlich Gefühle.
Because too often we look at these trade-offs between environment and economy as a technical issue to be solved, and it's definitely not.
Denn hier geht es nicht einfach nur um technische Phänomene, sondern oft um kulturelle, politische und emotionale Aspekte. Die Manifesta Orchester wird hier verstärkend wirken. Und noch etwas, Menschen werden sich treffen. Das ist immer großartig. So eine Begegnung kann das Leben verändern, wenn auch nur geringfügig. Dieses Zusammentreffen von Menschen aus der ganzen Welt kann eine Art Motor sein, für die, die alles daran setzen, einen Wandel herbeizuführen, den wir so dringend brauchen, und zwar jeder auf seine Art.
Everybody of us in their own way need to invest and prioritize this issue in their own way and in their own lives.
Annelies Brockmann, also die Forscherin, die hier bei dieser Manifesta beteiligt war. Ich habe sie getroffen in der Villa Gomez, dort an diesem ganz besonderen Ort. Das ist ja sowieso typisch für diese Manifesta, dass dann eben auch Forscherinnen und Forscher mit eingebunden werden, dass hier recherchiert wird über Jahre hinweg, um die Themen auch zu bestimmen, die bei dieser Kunstbiennale in Barcelona, in der Gegend, in der Umgegend, im größeren Raum von Barcelona thematisiert werden. Und wir haben es in den letzten Tagen nochmal beobachten können, dass die Entscheidungen weitestgehend gefallen sind, dass es sehr, sehr eng wird für diese Villa Gomez und für die Umgegend, dass die Expansion des Flughafens im Grunde feststeht. In dieser Hinsicht vielleicht eine Gelegenheit, diesen Ort noch einmal zu besuchen, bevor er weg ist. Und dort genau sind eben auch verschiedene Kunstwerke, verschiedene Projekte zu sehen und werden dokumentiert. Ich habe Leon Lapa Pereira getroffen vom Künstlerkollektiv Embassy of the North Sea. Das ist so ein Recherchekollektiv, was sich bestimmter Themen auch annimmt und dann mit den Communities vor Ort diese Themen bearbeitet. Das haben sie hier auch getan. Und diesmal ging es eben auch um einen Fluss, um einen ökologisch über Jahrzehnte sehr belasteten Fluss und um die Frage, was man fischen darf und was nicht.
Genau, wir befinden uns sozusagen hier im Knotenpunkt Balancing Conflicts, ne? Also die Verhandlung von Konflikten. Und bei uns gibt es zwei große Konflikte, also einmal Invasive Species oder Native Species. Welche Spezie ist sozusagen heimisch und welche ist invasiv? Da fängt der Konflikt schon mal an, weil wie kommen die Invasive Species hierher und warum verdrängen die heimischen Spezien? Und das andere bezieht sich auf die zwei Gesetze, die hier eine Regel spielen. Und das ist einmal das spanische Gesetz und das katalonische Gesetz. Und das eine ist für Tierschutz und das andere ist für mehr ökologische Gründe. Und das eine sagt, das ökologische Gesetz sagt sozusagen, alle Invasive Species müssen sofort umgebracht werden, sobald man sie fängt. Dazu gehört aber eine Schildkröte. Und es gibt kaum Leute, die wir interviewt haben, die gesagt haben, also wenn sie jetzt eine Schildkröte am Straßenrand sehen, werden sie die Schildkröte umbringen. Schwieriger Prozess. Aber zum Beispiel die Fischer, mit denen wir zusammengearbeitet haben, die müssen unterschreiben, dass wenn sie einen Fischer, diesen Fischschein erhalten, sie alle Invasive Species, also Karpfen zum Beispiel, umbringen müssen, sobald sie sie fangen. Deswegen mussten wir einen Fisch, den die Fischermänner gefangen haben, musste leider auch dahin schreiten.
Was war das für eine?
Ein Karpfen. Mhm. Und auf der anderen Seite gibt es das Tierschutzgesetz, das sagt, wir dürfen Tieren keinen Schaden zufügen. Und dann entsteht natürlich die Bipolarität von, okay, gehe ich jetzt auf das Tierschutzgesetz ein oder gehe ich auf das ökologische Gesetz ein, das invasive Spezien sozusagen umbringen muss.
Wie habt ihr das dann gelöst mit eurem Projekt?
Naja, Not Illegal Fishing Competition ist sozusagen einmal, weil wir versucht haben, die Illegalität herauszufiltern und eben den Leuten nicht das Fischen beizubringen, sondern eher den Zugang zum Fluss ermöglichen. Und das war eigentlich die Hauptaufgabe dieses Wettkampfes, so haben wir es genannt, weil die meisten Menschen haben gar keinen Zugang zu diesem Fluss. Der war vor 30 Jahren noch voll mit der Textilindustrie, andere großer Knotenpunkt und Problemstelle. Das mittlerweile sich aufgehoben hat, die Textilindustrie ist woanders hingegangen. Der Fluss ist eigentlich wieder zugänglich und auch nicht trinkbar, aber die ältere Generation zum Beispiel, die kennt den Fluss noch als braune Grütze. Und wenn man die Eigentümer von der Casa Gomez fragt, also die Familie Gomez, die sagen, das war ein schwarzer Fluss. Man wollte dem auch nicht zu nahe kommen, weil es stank 30 Meter davon. Und dadurch haben wir versucht, vor allem Teenager, jüngere Menschen, aber auch eben Fischer, eben versuchen, in diesen Fluss zu bringen und das eben nicht von draußen mit einer Angel, das wäre dann illegal, weil man keine Fischerlizenz hat, sondern eben mit Eimern, Netzen, mit der Hand fangen, alles Mögliche, was dann eben nicht illegal wäre.
Was habt ihr dokumentiert oder was ist Gegenstand eurer Arbeit?
Genau, das haben wir dokumentiert und das war im Juli 4 Tage lang und wir haben hier Videomaterial davon. Auf der anderen Seite haben wir auch Videomaterial von dem Fluss selbst. Bei uns geht es auch nicht darum, die Erfahrung, die Leute haben, die in den Fluss gehen, zu repräsentieren, sondern vielmehr den Konflikt aufrechtzuerhalten. Deswegen kann man hier die Gesetzesgrundlage lesen auf verschiedenen Seiten und natürlich Material, was das Ganze erklärt.
Aber ihr müsst ja schon sozusagen auf ein gewisses Interesse gestoßen sein, ne? Also offenbar ist es schon im Bewusstsein der Leute hier, dieser Fluss. Oder habt ihr das Gefühl gehabt, ihr öffnet da neue Welten?
wir hatten eher das Gefühl, wir öffnen hier neue Welten. Also vor allem die ganzen Summer Schools, die wir eingeladen haben zu kommen, waren total begeistert, dass es sowas gibt bei ihnen in der Gegend. Und das sind Schulen, die alle um diesen Fluss herum liegen und noch nie, Kinder, die noch nie an diesem Fluss waren, weil man läuft dann halt so drüber. Oder als ich das erste Mal hier war im Mai 2022, war es für mich fast unmöglich, war joggen, um versuchen, diesen Fluss zu erreichen. Es war unmöglich, weil es gibt entweder ein Schienennetz oder es gibt Autobahnen oder es gibt keine Brücke oder es ist irgendein Zaun drumherum, aber ich habe ihn gesehen und konnte trotzdem nicht hin. Und ich habe es auch nicht geschafft. Ich musste wieder umdrehen nach 2,5 Stunden. Und dann musste ich mit jemandem, der sich auskennt, hierher kommen, der mir dann Zugang gezeigt hat. Und das ist einfach also unvorstellbar für ein Wasser, was eigentlich alle trinken und was eigentlich alle konsumieren. Weil durch diese Entsalzungsanlage wird das Wasser trinkbar gemacht und 30% von Barcelona trinkt dieses Wasser. Also es ist eigentlich Grundbestandteil von allen von uns. Und wenn man sich anguckt, wie viele Dörfer an diesem Fluss liegen, und alle diese Flüsse haben auch kleinere Entsalzungsanlagen. Und es gab einen Ökologisten, den wir interviewt haben, und der hat zum Beispiel gesagt, das Wasser, was oben aus der Quelle kommt, bis es unten im Delta ankommt, ist 2-mal durch menschliche Körper durchgegangen. Jeder Liter, der da lang fließt. Und also das ins Bewusstsein der Menschen zu holen, dass wir eigentlich Teil dieses Flusses sind und den beschützen müssen auf eine gewisse Art und Weise, da geht es bei uns drum.
Tausend Dank.
Gerne.
Leon Lapa Pereira vom Künstlerkollektiv Embassy of the North Sea bei dieser Manifesta in Barcelona, in der Umgegend auch von Barcelona, unter anderem auch in dieser Villa Gomez, in dieser sehr, sehr bedrohten Villa und auch in dem ökologischen Umfeld, was extrem unter Druck steht. Laura Wurth, Kunstkritikerin hier aus dem Haus und bei uns hier natürlich dabei bei dieser Manifesta. Das ist ja so ein Zukunftsprojekt, wenn man so will, ein ökologisches Projekt. Das sind alles so Recherchen, alles auch jetzt sich fast schon jenseits der Kunst. Ist das ja letztlich diese Manifesta auch ein soziales Projekt? Und wenn ja, funktioniert das so?
Also The Embassy of the North Sea ist eigentlich exemplarisch zu sehen für Artistic Research, also künstlerische Recherche. Wahrscheinlich eine Vorgehensweise, die immer wichtiger auch wird, weil Künstlerinnen und Künstler natürlich ganz klassische Fragestellungen, an die man sonst Wissenschaftler, Ingenieure, eben eher geistig und faktenbasiert arbeitende Menschen setzt, weil die da nochmal ganz anders freier rangehen, das ganze Ding vielleicht irgendwie nochmal komplett vom Kopf auf die Füße stellen oder andersrum. Und eben nochmal neue Perspektiven da möglich werden. Und da merkt man, dass das immer wichtiger wird. Es gibt mittlerweile Studiengänge, die sich wirklich damit befassen. Und dabei kommen dann oft eben genau solche Projekte heraus, wo die Umgebung eingebunden wird, wo gesagt wird, guckt mal in 2 Jahren, ob da jetzt vielleicht Lehrer mit Schulklassen an diesen Fluss gehen, der eben durch die Textilindustrie so wahnsinnig unbegehbar geworden ist. Und das ist ja eigentlich verrückt, dass die Menschen kaum Beziehung zu diesem Fluss haben, obwohl der so nah dort ist und auch so ein wichtiger Teil ist. Und dafür ist das exemplarisch und dafür sieht man auf der ganzen Manifesta ein paar ganz schöne Beispiele eigentlich.
Also die Kunst verlässt ihren Raum und öffnet sich für viele weitere ökologische, soziale Projekte, unter anderem auch für eine meiner Lieblingstiere, nämlich die Bienen. Darüber bin ich wirklich sehr froh gewesen, das zu beobachten, wie Felix Blume, der französische Soundkünstler, tatsächlich in einem der Orte hier im Großraum von Barcelona seine Arbeit zeigt mit 500 verschiedenen Bienen, die aus jeweils einem Lautsprecher kommen. Man steht da unter diesen Lautsprechern auf so einem Marktplatz, also so ein Dach, und von dort hängt das dann runter und hört diese verschiedenen Bienen. Der Schwarm, so hat er seine Arbeit genannt. Ich habe ihn genau dort getroffen.
I'm presenting here a sound installation called Swarm. Well, we do put some names to all those singles bees. I wouldn't say that I'm able to recognize them.
Felix Blume sagt, ja, die Bienen haben zwar alle Namen bekommen, aber er kann sie jetzt nicht wirklich alle auseinanderhalten. Aber sie unterscheiden sich natürlich im Sound, zum Beispiel darin, wie sie fliegen.
Try to understand, try to listen to them. To see what they are saying, if they're singing, if they're calling or if they're saying something else.
Als Besucher kann man unter den Bienen herumlaufen und Einzelsounds oder eben den Schwarm hören. Der Sound verändert sich ständig unter diesem Marktdach, sagt er.
Flying really above us inside this marketplace.
So, das heißt, es sind 500 verschiedene Bienen mit unterschiedlichen Charakteren, oder wie kann man sich das vorstellen?
That's all the reflection about the sun installation is how much they are different, how much they are individual into the swarm.
Und es geht ihm auch darum zu zeigen, aus wie vielen Individuen sich so ein Schwarm zusammensetzt. Man könnte es als Reflexion auf die Gesellschaft verstehen, so wie wir Menschen in einer Gruppe alle sehr individuell sind.
Like a swarm, like a multitude, or as a group.
Nach welchem System fliegen die eigentlich? Also sind sozusagen im Bestäubungsprozess fliegen sie viel, aber nach welchem System? Also erkennt man da irgendwelche Strukturen innerhalb dieses Schwarms?
Yeah, the idea was to reproduce a swarm while flying, but when a swarm is flying, it's moving from one place to the other.
Er sagt, sie konnten den Schwarm nicht aufnehmen, während er sich von Ort zu Ort bewegt. Das war einfach nicht möglich. Also haben sie die weiblichen Bienen aufgenommen während des Bestäubens, wenn sie von Blume zu Blume fliegen. Das kam dem Schwarmflug am nächsten. Und wie genau haben sie das realisiert? Das ist ja technisch sehr aufwendig.
The idea was quite simple, just to record one bee and to put it in one single speaker.
Die Idee war einfach, eine Biene aufnehmen und dann den Lautsprechern zuordnen. Aber das war alles wesentlich aufwendiger. Wir haben mit Studios in Marseille und Aix-en-Provence zusammengearbeitet. Das hat mehrere Monate gedauert. Wir haben dann ein Soundaufnahmestudio für Bienen entwickelt. Eine Box mit empfindlichen Mikrofonen und Blumen, die diese Bienen dann eben bestäuben. Und aus den Sounds haben wir dann in einer Woche Hunderte von Bienen gecastet.
And then we make a kind of casting to choose the one who would be in the final installation.
Was waren die Kriterien für das Casting? Also was war wichtig für Sie? Was musste eine Biene mitbringen, um in ihre Show hier reinzukommen?
It was mostly technical, because of course the idea is to put the sound of the bees as they are and not to have like a human aesthetic approach.
Das waren vor allem technische Kriterien, sagt Felix Blume. Also wenn der Sound eben nicht so gut war, die Biene vielleicht zu still. Weniger ästhetische, eher technische Kriterien. Auf der anderen Seite wissen wir ja, dass Bienen weltweit bedroht sind. War das auch für Sie im Hintergrund, tatsächlich auch eine Hommage an Bienen hier zu zeigen?
Yes, of course, that was part of the project.
Ja, sagt Felix Blume. Wenn man die Bienen in unserer Installation gehört hat, dann achtet man das nächste Mal vielleicht stärker auf sie. Und das Hören führt auch dazu, sich stärker verbunden und verantwortlich zu fühlen. Für dieses kleine Insekt, das so wichtig ist.
To take in consideration, to take care about those very small insects, which are so important.
Thank you very much. Merci.
Dankeschön.
Der Soundkünstler Felix Blume bei dieser Kunstbiennale Manifesta in Barcelona mit seinen 500 Bienen und jede einzelne Biene, das finde ich auch so wichtig, hatte einen eigenen Lautsprecher, einen eigenen Kanal. Das also zu erleben hier bei dieser Biennale, die ja, wir haben es gehört, alle zwei Jahre an unterschiedlichen Orten ist. In Palermo war sie, in Pristina, im Kosovo, in Zürich. Sie wird in zwei Jahren im Ruhrgebiet sein und die eben, auch das haben wir gehört, das Anspruch zumindest hat, dass man nicht einfach einfliegt und wieder geht, sondern dass etwas bleibt, dass diese sozialen, ökologischen Projekte, die hier auch angestoßen werden in der Region, dass sie bleiben, auf Dauer auch wirken können. Das habe ich Philippa Oliveira noch einmal gefragt aus der künstlerischen Leitung der Manifesta.
In this edition we are not leaving the legacy as it was, for example in Pristina, where you had an actual building.
Bei dieser Manifesta wird es kein Vermächtnis geben, wie bei der letzten in Pristina, von der ein ganzes Gebäude übrig geblieben ist.
What we did was work in several spaces for, in terms of that, several spaces that we show them that that space can be used for that.
Aber wir haben an verschiedenen Orten gearbeitet und dadurch eine neue Nutzung dieser Gebäude angeregt, wie zum Beispiel in dem ehemaligen Verlagsgebäude Gustavo Gili hier im Zentrum von Barcelona. Das war jahrelang geschlossen und ein Amazon-Depot. Zu zeigen, dass das hier ein Zentrum für Kultur sein kann, ein Ort für die Wissensvermittlung, das ist ein Ziel dieser Manifesta. Und ich denke, das Vermächtnis dieser Manifesta könnte sein, dass sich all diese Orte hier um Barcelona vernetzen und dass die verschiedenen Stadtverwaltungen erkennen, wie stark sie sind, wenn sie zusammenarbeiten.
And if we managed to do that, and if that was, I think that would be the most incredible impact of Manifesta.
Philippa Oliveira, also aus der künstlerischen Leitung der Manifesta. Es ist ja immer wieder die Frage, ja, was bleibt auch an den Orten, wo Kunst gezeigt wird? Und bevor wir einen Ausblick wagen auf diese Manifesta und vielleicht so ein bisschen den Bogen schließen, Laura Wurth, vielleicht zu einer Künstlerin, da hat uns heute, an diesem Sonntag, dem 8. September, eine sehr traurige Nachricht erreicht, nämlich eine der prägendsten deutschen Künstlerinnen überhaupt. Rebecca Horn ist im Alter von 80 Jahren gestorben und sie ist ja hier in Barcelona auch präsent mit einer Arbeit, ne?
Genau, sie hat eine Arbeit am Strand hier. Die heißt auf Katalanisch Verwundeter Stern und ist 10 Meter hoch. Und das sind wie aufeinander gestapelte Boxen, die aber eben die Fischerhütten der Fischer, die dort früher gelebt haben, symbolisieren. Und das ist eigentlich auch ein wirklich schönes Bild für ihre Arbeit, die ja selber immer eigentlich in Bewegung ist, weil diese Boxen sind nicht exakt aufeinander gestapelt, sondern es sieht immer ein bisschen aus, als würden die ja nicht umfallen, aber vielleicht doch auch irgendwie tanzen. Und diese Bewegung ist in ihrer Arbeit tatsächlich immer ganz, ganz wichtig gewesen. Sie hat in den Anfang der 60er, 70er Jahre, als sie angefangen hat zu studieren, angefangen mit Harzen zu arbeiten und die haben giftige Dämpfe ausgestoßen. Und das wurde ihr nicht gesagt, da wurde sie nicht gewarnt. Daraufhin ist sie sehr krank geworden, hat eine Lungenvergiftung bekommen. Daraufhin musste sie ein Jahr im Sanatorium verbringen. Und aufgrund dieser Erfahrung hat sich eigentlich ihre ganze Arbeit immer um den Körper und den Körper in Bezug zur Natur und zur Umwelt bewegt, was eigentlich theoretisch auch ganz gut zu dieser Manifesta gepasst hätte.
Das ist eine Arbeit, die schon seit über 30 Jahren hier dort am Strand von Barcelona steht. Vielleicht noch ein Wort zu Rebecca Horn. Ganz allgemein, wen verliert die Kunstwelt da?
Eine der ganz, ganz Großen. Also sie hat 86 eine Documenta teilgenommen, 92 den Goslar Kaiserring bekommen. Also wenn man die Bedeutung jetzt mit Preisen zementieren wollte. Und 2011 die Grand Médaille d'Art aus Frankreich. Also ja, wir haben wirklich eine der ganz großen Künstlerinnen verloren.
Wo kann man das Werk von Rebecca Horn im Moment am besten sehen?
Bis zum 13.10. noch im Haus der Kunst in München, tollerweise. Also wenn man einen guten Zeitpunkt finden möchte, dahin zu gehen, dann wäre er jetzt.
Rebecca Horn, die jetzt im Alter von 80 Jahren gestorben ist. Aber, Laura Wurth, vielleicht versuchen wir so ein bisschen all das, was wir gerade gehört haben, wo wir unterwegs waren bei dieser Manifesta, ein bisschen auch am Ende nochmal zu einem Schlusspunkt zusammenzubinden in dieser Sendung, die wir an diesem Sonntag, dem 8. September aufzeichnen. Fazit, die Kultur vom Tage von dieser Kunstbiennale Manifesta. Wir haben ganz viel gehört über soziale, ökologische Projekte, über die Spuren, die Manifesta hinterlassen will. Wenn Sie jetzt alles zusammenziehen und immer noch ich zumindest versuche es, das auch aus der Perspektive einer Kunstbiennale zu sehen, die sie ja auch sein kann, sein soll. Ich weiß es nicht, wenn man es vergleicht mit Venedig, mit anderen. Wo steht diese 15. Ausgabe der Manifesta in Barcelona?
Ich glaube, den Vergleich darf man wirklich nicht machen, weil wir uns eben in einer Stadt befinden und nächstes Jahr wieder in einer anderen. Also dementsprechend, die haben nie die Infrastruktur, die man haben kann, wenn man immer an den gleichen Ort geht. Und genau darum geht's ja eben auch gar nicht. Ich finde, das hat Philippa Oliveira sehr, sehr schön gesagt, dass es eigentlich darum geht, Impulse zu setzen, Ideen zu geben. Und diese Ideen bleiben vielleicht, die Vernetzung innerhalb der Städte, dass das vielleicht das Allerwichtigste ist. Das ist für uns als Besucher dieser Biennale halt nicht so gut zu konsumieren und auch nicht so leicht anzugucken. Deswegen gibt es hier Kunst drin, die ist auf jeden Fall sehenswert, sehr sehenswert. Es sind wahnsinnig schöne Neuproduktionen entstanden. Aber man muss vielleicht auch damit rechnen, dass die Kunst hier nicht das Allerwichtigste ist, sondern tatsächlich etwas, was nicht sichtbar ist, nämlich Ideen, Vernetzung, Gemeinschaft, immaterielle Dinge vielleicht. Und gerade wenn man sich anguckt, dass Europa im Umbruch ist, das, was eine Stadt ist, ist absolut und komplett im Umbruch. Die Innenstädte, die verweisen durch die Digitalisierung. Wie gehen wir damit um? Wie wollen wir in Zukunft miteinander leben? Und vielleicht sind das wirklich die absolut drängenden Fragen, mit denen sich mehr Biennalen auseinandersetzen müssten. Und ich bin gespannt, wie die Manifesta das zum Beispiel im Ruhrgebiet dann auch umsetzen wird.
Das wird dann in 2 Jahren der Fall sein und das wird uns sicherlich beschäftigen. Aber jetzt erstmal eröffnet also diese Manifesta 15 in Barcelona, im Großraum von Barcelona. Bis Ende November ist sie zu erleben. Man kann sich ein Ticket kaufen, das gilt für die gesamte Zeit. Also es ist nicht nur ein Tagesticket, sondern sind für 15 Euro kann man sich alles über Wochen hinweg anschauen, wenn man will, oder wiederkommen. Und vieles, das, was wir hier erzählt haben, natürlich finden Sie immer wieder auch bei uns im Programm. Diese Sendung Fazit Kultur vom Tage direkt von der Manifesta in diesem wunderbaren Team, wie wir hier unterwegs waren, mit Laura Wurth, Kunstkritikerin aus dem Haus. Dankeschön.
Danke.
Susanne Burkhardt als Redakteurin und Jochen Hindenburg in der Technik. Mein Name ist Wladimir Balzer und natürlich auch ein Moment des Innehaltens mit Musik, die hier auch eine gewisse Rolle spielt, wenn auch nicht die prägendste. Aber das Yoko Collective kommt aus Barcelona mit Wurzeln in afrikanischen Ländern. Auch sie sind Teil dieser Manifesta.